Sie brachten einen Gelähmten zu ihm, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Von dieser Tatsache, dass ein Gelähmter von vier Männern zu Jesus getragen wurde, davon können wir lernen, dass nicht nur unser eigenes Seelenheil, unsere eigene Rettung, Sorge und Aufmerksamkeit verdient. Und zu dieser Sorge und das Seelenheil des Nächsten fordern uns nicht nur die Nächstenliebe auf. Es gibt noch einen weiteren Grund. Warum nämlich mitunter die Guten mit den Bösen von Gott bestraft werden, das liegt auch daran, weil die Guten vernachlässigen, die Bösen zurechtzuweisen. Der liebe Gläubige, die Sünder zu korrigieren, die Unwissenden zu unterweisen, mit Liebe, mit Takt, mit Klugheit, das ist keine Grausamkeit. Das ist ein geistliches Werk der Barmherzigkeit. Es ist genau die gleiche Barmherzigkeit, die ich einem blinden Mann erweise, mit der Binde am Arm und dem Stock in der Hand, der auf eine Öffnung im Boden zuläuft, einen Kohlenkeller, der geöffnet ist, oder eine sehr befahrene Straße, und ich darauf aufmerksam machen, darum sein Leben verschont wird. Es ist keine Grausamkeit. Auch wenn man uns das immer wieder einreden will, gerade in der heutigen Zeit. Ja, hier auf Erden sind wir nicht allein, um unsere eigene Seele besorgt, sie zu erobern für Gott und sie ihm auszuliefern. Für die Erlösung der durch Irrtum Verblendeten und durch die Sündenketten Gefesselten müssen wir kämpfen, wie der heilige Paulus sagt, jeden Verstand gefangen zu nehmen in den Gehorsam Christi. Aber diese Gefangennahme durch die göttliche Wahrheit, das ist nur eine scheinbare Gefangennahme. Das heißt, es ist nur eine scheinbare Beraubung des Friedens und der Freiheit. Wie der Herr sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und was man verliert, wenn man die Wahrheit erkennt, die Heilswahrheit, das ist die falsche Freiheit. Man verliert einen falschen Frieden, der gestört wird dadurch. Und man gewinnt die wahre Freiheit und den wahren Frieden. Wir haben das, ja, der meisten von uns in unserem eigenen Leben erfahren, bei unserer Bekehrung, was das für, wie befreiend das ist, endlich frei zu werden von diesen schlechten Gewohnheiten, Lastern, schlechten Neigungen. Dass es einen nicht mehr interessiert, was die anderen denken und was die über mich reden, sondern man hat innerlich diese Freude und Freiheit der Kinder Gottes gefunden. Aber wir alle wissen auch aus Erfahrung, wie sehr das etwas Schwieriges ist, Bekehrte für Christus zu gewinnen. Das ist doch unbequem. Das ist unbequem und das ist auch unangenehm. Aber legen wir heute einfach einige Prinzipien, welche uns hilfreich sein können, um Nicht-Katholiken davon zu überzeugen, das Glück dort zu suchen, wo es alleine zu finden ist, dieser Welt in der nächsten, nämlich in der römisch-katholischen Kirche. Diese Wahrheit, die ich jetzt beschreiben werde, in einem Prinzip, das wir kennen, besteht auf ewig, daran ändert sich nichts. Da kann man so viel herumdiskutieren und um den heißen Brei reden. Extra Ecclesia Universalis. Außerhalb der Kirche kein Heil. Dieses Prinzip, das haben wir immer wieder erklärt, auch in Vorträgen, aber ich muss es auch hier wieder erklären, dass es ja keine Missverständnisse gibt. Was es nicht heißt, ist, dass jeder, der nicht getauft der Katholik ist, in die Hölle kommt. Das heißt es nicht. sondern was es heißt, ist, dass die Kirche die Arche des Heiles ist und dass alle Seelen, die keine, nicht auf irgendeine Art eine Verbindung mit der Kirche haben, wie ich das gleich noch näher beschreiben werde, dass diese Seelen auf ewig verloren sind, wenn sie sich nicht zum Herrn bekehren, bevor sie ihren letzten Atemzug tun. Nicht, man muss ja einfach bedenken, dass die Kirche nicht nur eine äußerliche Institution ist, das ist sie natürlich auch, aber sie ist vor allem der Mystischleib Christi. Das heißt, wie Christus sich, wie wir es heute wieder in diesem Heilungswunder und auch in der Sündenvergebung, die er zuteil werden lässt, den Gelähmten, wieder sehen, was tut Christus? Er bedient sich seiner menschlichen Natur, um das zu tun. Nicht seine Augen richten sich auf den armen Notleidenden. Sein Mund spricht die allmächtigen, wunderbaren Worte: Steh auf! Deine Sünden sind dir vergeben, ich spreche dich los. Das ist seine menschliche Natur. Und genauso hat Christus eine mystische menschliche Natur, der mystisches Haupt, der ist, nämlich die Kirche. Diese Kirche ist sichtbares und wirksames Heilszeichen. Das ist der normale Weg, die sichtbare Mitgliedschaft in dieser Kirche, dieser einen, dieser meinen Kirche, diese meine Kirche, von der Christus spricht, im Matthäus-Evangelium, der anzugehören, auch sichtbarerweise, ist der normale Weg zum Heil. Indem man durch die Taufe der Kirche eingegliedert wird und sichtbar dazugehört, auch durch den regelmäßigen Empfang der heiligen Sakramente, das gläubige Umfangen aller von Christus durch seine Kirche verkündeten Heilswahrheiten, das gehorsame Befolgen auch der Gebote der Kirche, die lebendige Teilnahme am liturgischen öffentlichen Gottesdienst, verbunden mit einem christlichen Tugendleben, durch das wir uns auch zu Christus bekennen, das ist der normale Heilsweg. Und wenn auch, wie die Kirche immer gelehrt hat, das Heil für jene möglich ist, bezüglich der Kirche und ihrer Heilsmittel durch schuldlose, unüberwindliche Unwissenheit an der sichtbaren Mitgliedschaft an der Kirche gehindert sind, so ist dieser Heilsweg, die sogenannte begehrte Taufe, ein möglicher Weg zum Heil, aber kein sicherer Weg zum Heil. Das heißt in anderen Worten, es muss absolut ein unsichtbares Band der Gnade bestehen zwischen jeder Seele, die gerettet wird, und eben auch bei einer Seele, die schuldlos eben nicht sichtbar zur Kirche gehört. Sie muss teilhaben an der Seele der Kirche, zum mystischen Leib unsichtbarer, unwissenderweise dazugehören. Denn diese Kirche allein, dieser mystische Christus, vermittelt alle Gnaden für alle Seelen. Nun die Prinzipien des heute immer wieder verpönten Konvertitenmachens soll man eben nicht tun. Ich sage einfach, wir halten uns an das, was Christus uns sagt, und das tun wir. Erstens, es ist wichtig, dass wir ganz durchdrungen sind von dieser geoffenbarten Wahrheit, von der Lehre der Kirche, von der Lehre Jesu Christi. Und dann, dass wir diese Lehre natürlich eben, der ein offenes Ohr hat, ein offenes Herz hat, diese Lehre einfach genau und so darlegen, wie sie ist. Nicht mit allem Süßen und Bitteren, mit allem Erfreulichen, mit allem Schweren, mit allem, was uns fordert und herausfordert als Menschen und als Sünder. Und warum sollen wir das tun? Weil wir davon überzeugt sind, dass die Lehre an sich Zeugnis von ihrer Wahrheit gibt. Wie Christus gesagt hat, meine Schafe kennen meine Stimme. Und immer wieder auch als Priester erfährt man das mit Seelen, die der Kirche völlig fern und fremd waren. Wenn die authentische Lehre der Kirche kennenlernen, dann werden sie überzeugt. Dann merken sie, das ist die Stimme Christi. Das ist die Wahrheit. Halt nicht die Lehre der Kirche, wie sie verstümmelt, entstellt, dargestellt wird in irgendwelchen einschlägigen Artikeln oder Zeitschriften Oder man muss es halt auch sagen, manchmal von jenen, die eigentlich die authentische Lehre verkündigen sollen. Nicht, wo immer nur moralisiert wird und man viel zu wenig davon spricht, worum es wirklich geht und wo die Kraft überhaupt herkommt für das christliche Leben und die christliche Moral und wofür das überhaupt alles ist und wie schön und wie groß und wie tief das ist. Zweitens, bedenke man, dass jeder Mensch potenziell ein katholischer Christ ist. Wie es einer in den frühen Jahrhunderten geschrieben hat, ein großer kirchlicher Schriftsteller, die Seele des Menschen ist natürlicherweise christlich. Nicht muslimisch, nicht buddhistisch, nicht Zeuge Jehovas, sondern christlich. Das heißt, dass, wie der Herr selber eben auch schon erwähnt, der gute Hirte nicht, die Seele ist für diese Wahrheit geschaffen, für die einzige Wahrheit, die es gibt und die den Menschen erlöst. Darum hat Christus auch, warum will er sonst seine Apostel, seine Kirche und auch uns, das heißt nicht nur uns die Priester, sondern eben auch die Gläubigen beauftragt gewissermaßen, als er sprach, lehre deine Nationen, geh in die Welt und predigt jedem Geschöpf das Evangelium, jedem Geschöpf, das heißt jedem Menschen. Das Evangelium anzunehmen, entsprechend zu leben oder es zu verwerfen, hängt nicht allein vom apostolisch wirksamen Christen ab. Es hängt nicht mal nur von der Heiligkeit des Evangelium Verkündeten ab. Das ist eine Entscheidung, die dann der andere selber zu treffen hat. Und darum fügt Christus in demselben Abschnitt des heiligen Markus-Evangeliums im 16. Kapitel hinzu, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Ausschluss. Das heißt, es wird die Wahrheit angeboten, Christus erleuchtet jeden Menschen, der in die Welt kommt, das im Johannesprolog heißt, und da muss der Mensch mit dieser Erleuchtung, die zuteil wird, eben tun, was er damit tun will. Und dann wird es vor Gott verantworten müssen. Aber wir haben unsere Pflicht getan. Und in diesem Werk, wo man sich um die Irrenden und die Sünder bemüht, die Kirchen und Gott fremden und Gott fern, muss man sich selbst auch nicht zu wichtig nehmen. Und wenn man sich nicht zu wichtig nimmt, dann geht es auch viel besser. Das heißt, man muss nicht einfach die Ablehnung der anderen befürchten. Manchmal braucht es auch Zeit und viel Gebet und Opfer unsererseits, um eine solche Sünderseele eben dazu zu bewegen, dass der gepflanzte Wahrheitsspross zum Wachstum kommt. Das ist auch in unserer eigenen Seele. Nicht vielleicht so mancher von uns hat auf die Einladung des Herrn, geh in einen Weinberg, gesagt, ja, das fällt mir überhaupt nicht ein. Und dann sind wir aber trotzdem gegangen. Wir lassen uns nicht durch den Schein der Dinge täuschen. Drittens, wir wollen nicht streiten mit jenen, die schlau sind, gebildet sind, auch nicht mit jenen, die sich dafür halten. Aber wir können sagen, je wissender, je gebildeter, je klüger jemand ist, desto weniger dürfen wir eigentlich mit ihm streiten, diskutieren natürlich. Das ist auf der Ebene der Ideen nicht, das können die Leute halt immer so, das ist immer alles persönlich. Er greift ihn an und er greift mich an oder so. Sondern auf Ebene der Ideen, ja, kann man vielleicht sogar Krieg führen, wenn man so will, aber nicht auf der menschlichen, persönlichen. Aber es geht nicht um Streiten, nicht ums Tauziehen. Oder dass man jetzt mit der Wahrheit um sich steckt, nicht in seinem Morgenstern. Sondern wir müssen umso mehr für ihn so jemanden beten. Bezüglich der einfältigen Hirten und der drei Weisen, hat jemand, der große Erzbischof Fukushima, mal bemerkt, nur zwei Kategorien von Menschen finden das Jesuskind. Jene, die wissen, dass sie nichts wissen, und jene, die wissen, dass sie nicht alles wissen. Dann sagt er, nie der Mensch mit dem einen Buch. Und wir leben in dieser Generation der Menschen nicht mal mit dem einen Buch wahrscheinlich. Nicht, wieso man sich eingenommen sieht. Die meinen, dass sie alles wissen. Und sie wissen eigentlich, objektiv gesprochen, brauchen recht relativ wenig. Sie wissen nicht, dass sie nichts wissen. Und deswegen fällt es ihnen so schwer, den Herrn zu finden. Nun, dem Klugen, nicht? Dem wahren Wahrheitssucher, dem fehlt es nicht an Verstand, sondern an Gnade. Und diese Gnade, für die muss geopfert und gebetet werden. Viertens, das ist ein Spruch aus dem 17. Jahrhundert eines großen Denkers. Das Herz hat seine Gründe, von denen die Vernunft nichts weiß. Das Herz hat seine Gründe, von denen die Vernunft nichts weiß. Kennt das Prinzip? Man mag jede Runde einer apologetischen, das heißt den Glauben erklärenden oder verteidigenden Diskussion gewinnen, aber nicht die Seele des Nichtkatholiken. Der Verstand dürstet nach Wahrheit, das Herz aber nach Liebe. Und es ist das Herz, das man berühren muss. Nicht hat man das Herz des Menschen, dann hat man den ganzen Menschen. Auch seinen Verstand, auch der Verstand lässt sich dann gefangen nehmen von der Wahrheit, die Christus ist. Das heißt, das Herz, nicht nur der Verstand muss zum Verstand sprechen, sondern das Herz muss zum Herzen sprechen. Aber es gibt nur ein Herz, das zum Herzen spricht, das zu jedem Herzen spricht, und das ist Christus, Christi heiligstes das Herz. Wenn ein Nicht-Katholik oder ein abgefallener Katholik unseren Erklärungen über den Glauben zuhört, so hört er oft nicht, was wir sagen. Da kommen wir wieder, ganz sicher. Die hört ja gar nicht, die antwortet ja gar nicht auf, was ich gerade vorgebracht habe. Nicht, der geht gar nicht drauf ein. Und es hat natürlich auch einen Grund. Es hat nicht nur einen Grund, weil manchmal, die sagen mal die Leute, wenn ich einmal dieses böse Wort verwenden darf, eine sektiererische, fanatische, ideologische Haltung haben, hat nicht mehr damit zu tun. Der Grund liegt viel tiefer. Es ist nämlich nicht, was wir sagen, was dieser Mensch in erster Linie sucht, sondern was wir sind, wenn wir wirklich Christen sind. Jeder Mensch, auch der größte Zyniker, weiß, dass ein wahrer Gottesmann ein wahrhaft Liebender sein muss. Und was ist das bitte ein Liebender? Ein Liebender ist jemand, der in das umgewandelt ist, was er liebt. Das heißt, der ganz und gar das ist, was er zum Beispiel an andere weitergeben will oder zum Ausdruck bringen will oder worum sich seine Gedanken drehen, was ihm besonders am Herzen liegt. Jeder wahrhaft Liebende hat drei Merkmale. Er ist fröhlich, selbstvergessen und einfach. Die Freude. Jeder muss seine Freude irgendwo finden. Der traurige Priester oder katholische Laie tut sehr schnell gut, dass er seine Freude nicht in Gott findet. Wenn dieser Gott, mag der Nicht-Katholik schlussfolgern, seinem eigenen Gesalbten, das heißt seinem Priester, dem Christen, heißt er auch Gesalbter, nicht Christus, wenn Gott seinem eigenen Gesalbten keine Freude geben kann, wie soll er sie dann mir, dem Fremden, dem Sünder geben können? Selbstvergessenheit. Der Mensch allein, welcher nichts für sich selbst hat und will, kann den Nicht-Katholiken, dessen Schatz auf Erden ist, überzeugen, dass er den schlechtesten Teil der Welt hat. Das heißt, wenn der andere sieht, dass wir frei sind, auch wenn wir vielleicht viele Dinge haben und tun und schätzen, aber dass unser Herz nicht dran hängt, dass wir auch großzügig damit sein können, dann ermuntert es den anderen, dass er sagt, ich bin noch ein Dummkopf, dass ich mein Herz an solche vergänglichen, nichtigen Dinge hänge. Und schließlich die Einfalt. Wie sollte ein Priester oder jeglicher Christ, der keine einfältige Gesinnung im Tun zeigt und in seinen Worten nicht einfach ist, wie sollte der den Nicht-Katholiken dazu bewegen, sein Leben radikal zu vereinfachen? Und liebe Zuhörer, die Sünde ist nichts anderes als eine Komplikation und die Bekehrung und der Weg der Heiligkeit ist nichts anderes als ein unser Leben vereinfachen. Aber wenn unser Leben und wir selber so kompliziert sind, dann ist das keine Einladung für den anderen, diesen Weg der Buße, dieser Weg der Hinkehrung zu Gott zu gehen. Nun, um das Gesagte zu vereinfachen, zusammenzufassen und abzuschließen. Unablässig müssen wir nebst einer steten Vertiefung unserer Glaubenskenntnisse, die wir anstreben sollen, das glühende und umwandelnde Feuer göttlicher Liebe auf jedes Herz herabrufen, das durch die heilige Taufe, heilige Firmung, die heilige Priesterweihe, durch dieses unauslöschliche Zeichen des Hohepriestertums Jesu Christi versiegelt ist. Für wahre Wahrheit muss unseren Verstand durchtränken, aber vor allem muss die Fackel unseres menschlichen Herzens entzündet sein. Und so wisse dies, wenn und nur dann, wenn es bessere Priester und Laienchristen geben wird, wird es wieder mehr Konvertiten geben. Das heißt, mehr geistliche Kinder für Gott und Kriegsbeute für Christus, unseren König. Und in dieser Wahrnehmung unserer Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit bete ich für Sie dieses schöne Gebet, das Sie kennen, zur Gottesmutter. Gedenke, gütigste Jungfrau Maria, es ist noch nie erhört worden, dass jemand, der zu dir seine Zuflucht genommen, deine Hilfe angerufen und um deine Fürsprache gefleht, von dir verlassen worden sei. Von solchem Vertrauen gesehen, nehme ich zu dir, Jungfrau der Jungfrau und Mutter, meine Zuflucht. Zu dir komme ich, vor dir stehe ich, seufzend als armer, sündiger Mensch. Mutter des ewigen Wortes, verschmähe nicht meine Worte, sondern höre mich gnädig an und erhöre mich an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gelobt sei Jesus Christus.